Noch immer werden keine Journalisten nach Westpapua gelassen. Und noch immer gilt das riesige Gebiet als überwachte Unruheprovinz. Militärisch überwachte Unruheprovinz. Eine Bezeichnung, die sich auf den ersten Blick nicht so recht in Einklang bringen lässt mit der unglaublichen Schönheit dieser Insel, erzählt Wolfgang Marschall.
Es ist eine Landschaft, die traumhaft schön ist. Das Problem mit genau dieser Gegend ist, dass sie zu den Erdöl- und Erdgasreichsten Gegenden gehört von Indonesien. Vielleicht im Augenblick noch das schlimmere Problem ist, dass die Bergkette, die Papua durchquert, die vermutlich mineralreichste Gegend der ganzen Welt ist. Es ist die größte Kupfergrube der ganzen Welt, die man dort gefunden hat. Es gibt Gold in großen Mengen, es gibt Nickel, es gibt vermutlich einiges an Uran. Und die internationalen Gesellschaften haben seit der Zeit des Präsidenten Suharto, der das Land diktatorisch geführt hat von 1965 bis in die späten 90er Jahre, seit dieser Zeit gibt es viele Gesellschaften aus allen Ländern der Welt, die dort abbauen, in erster Linie die USA, Kanada, England auch. Und diese Menschen, das muss man in aller Klarheit und Grobheit sagen, nehmen keinerlei Rücksicht, weder auf die dort lebenden Menschen noch auf die Landschaft.
Westpapua, die zu Indonesien gehörende Hälfte der Insel Neuguinea, Westpapua ist flächenmäßig rund 10-mal so groß wie die Schweiz. 3 Millionen Menschen leben auf dieser Insel, die meisten an der Küste. Das Landesinnere ist also extrem spärlich besiedelt. Etwa die Hälfte dieser Menschen sind Papuas, also Einheimische, die seit Jahrhunderten auf dieser Insel leben und sich immer wieder zu wehren versucht haben gegen die Okkupation ihres Landes. Viele von ihnen betreiben oder betrieben einfachen Brandrodungsfeldbau, nutzen die landwirtschaftlichen Ressourcen dieser unglaublich reichen Insel.
Bis heute ist Papua wohl die letzte, vielleicht neben dem Teilen des Amazonasgebietes, die letzte einigermaßen zusammenhängende tropische Waldregion, die dermaßen vielfältig ist. Sie reicht von den Korallengebieten, die zu den größten, wenn nicht überhaupt die größten Korallen der Welt darstellen, zu den immensen Tiefländern im Süden der Insel, die voll sind mit Sagopalmen, mit anderen pflanzlichen Bestand, der nur in Brackwasser oder zum Teil sogar Salzwasser wächst, mit Mangroven vorgelagert. Und dann erhebt sich aus diesem Tiefland, das über hunderte von Kilometern geht, ein Bergland. Dieses Bergland geht innerhalb kürzester Zeit bis 4800 Meter hoch in ein Gebiet mit ewigem Schnee, mit kleinen Gletschern. Und auf der anderen Seite Fische, 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 solange man in der Nähe der Küste ist.
Weites Land, viele Bodenschätze, wenig Menschen. Dieser Verlockung konnten schon die Kolonialmächte nicht widerstehen. Und wie so oft haben sie, als ihre Zeit abgelaufen war, den Grundstein gelegt für die heutigen Probleme. Für Gewalt, Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung und Rassismus.
Man muss sagen, dass heute in diesem Riesenland große Konflikte immer noch an der Tagesordnung sind, wenn auch gesagt werden muss, dass zurzeit die Konflikte niedrig gehalten werden, dass man versucht, eine Ruhephase in dieses durchgeschüttelte Gebiet zu bekommen.
Aber was bedeutet diese Ruhephase? Der Anfang einer Entspannung oder die Resignation vor der indonesischen Übermacht? Rollen wir die Geschichte hier nochmals auf, gehen zurück ins Jahr 1945, als Indonesien von den Holländern in die Unabhängigkeit entlassen wurde.
Die Unabhängigkeit von Indonesien ist im August 1945 von Sukarno und Hatta proklamiert worden, dann nach wiederholten Eingriffen der ehemaligen Kolonialmächte 1949 endgültig bestätigt worden. Und in dieser Bestätigung haben die Holländer von ihrem ehemaligen Kolonialgebiet, Niederlandsindie, wie es auf Holländisch hieß, alles übergeben an den neuen Staat Indonesien, mit Ausnahme der Region Netherlands Niefgini, eben dem, was heute Papua heißt.
Die Holländer also haben West-Papua nicht ans neue Indonesien abtreten wollen. Die Begründung dafür war seltsam.
Die Holländer haben gesagt, dass kulturell, sprachlich dieses Gebiet überhaupt nicht zu Indonesien gehöre. Und deshalb sollte dort eine unabhängige Abstimmung stattfinden, um zu bestimmen, wohin dieses Land einmal gehen sollte.
Vordergründig leuchtet das ein, denn die Einwohner Papuas sind Melanesier. Sie unterscheiden sich optisch und kulturell von den übrigen Indonesiern. Insofern hatten die Holländer also recht.
Aber das Eigenartige an dieser Argumentation ist, dass als die Holländer dieses Gebiet als Kolonialgebiet eingenommen haben, da haben die Holländer natürlich nicht gesagt, also wir wollen das nicht nehmen, denn es ist kulturell anders. Es war ein vorgeschobenes Argument.
Ein vorgeschobenes Argument, hinter dem sich das Interesse an den Rohstoffen des Gebietes verbirgt. Obwohl West-Papua äußerst spärlich besiedelt war, wussten die Holländer über die Beschaffenheit der Insel erstaunlich gut Bescheid.
Es gab natürlich noch nicht so viele Informationen, wie man heute hat, aber es war klar, dass es Erdöl gibt, es war klar, dass es Erdgas gibt. Das kann man in Berichten aus den 30er Jahren nachlesen. Da gibt es schon die präzisesten geologischen Karten, die durch keine besseren Karten ersetzt sind bis heute. Also das ist bekannt gewesen, inwieweit die Erzrohstoffe, die großen Erzrohstofflager bekannt waren, das weiß ich nicht. Ich kenne dazu keine Quellen, aber man wusste, dass es sehr viel Kupfer und Gold gibt.
Die Holländer also behielten West-Papua vorderhand für sich, mit dem Versprechen, das Land eines Tages in die Unabhängigkeit zu entlassen, wenn die Bevölkerung dies wünscht. Bis es soweit sein würde, bot Holland Hilfe an zur Entwicklung, baute Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur. Denn West-Papua war hauptsächlich bewohnt mit Menschen, die Brandrodungsfeldbau betrieben, von der Jagd lebten und sich keineswegs als Nation verstanden, sondern als verschiedene Ethnien mit eigenständiger Kultur und etwa 260 verschiedenen Sprachen.
Hätten die Holländer gesagt, es wird Indonesien, aber wir wollen eine Übergangszeit, dann wäre das viel einfacher gewesen. Aber sie haben diese Verbesserungen der Situation, also Schulen, Infrastruktur, Unterricht erstmal in den einfachsten Dingen, wie man eine Stadt organisieren kann zum Beispiel. Also das alte Hollandia, das heutige Jayapura. Das haben die Holländer alles gemacht, aber lange Zeit im Hinblick darauf, dass es ein unabhängiger Staat werden könnte.
Und das führte dazu, dass die Papuas die Bemühungen der Holländer in Sachen Aufbau als Anfang einer Unabhängigkeit zu sehen begannen. Diese Unabhängigkeit wurde dann 1961 auch tatsächlich beschlossen, mit einem Nationalfeiertag und einer eigenen Flagge gefeiert, was postwendend die Indonesier auf den Plan rief. Diese nämlich hatten ihren Anspruch auf das Gebiet nie aufgegeben.
Also der eine Punkt ist grundlegend und völkerrechtlicher Natur, dass die Kolonialgebiete nach Möglichkeit von den unabhängig gewordenen Gebieten als Rechtsnachfolger angesehen wurden. Und dann musste Papua ja dazugehören. Der zweite Punkt war, dass in den 60er Jahren die politische Position von Sukarno, dem ersten Präsidenten von Indonesien, schon begann, schwach zu werden. Und hat dann, wie das so häufig der Fall ist, außenpolitische oder randpolitische Aktionen gewählt, um seine Position als Präsident zu stärken.
Er hat also direkt nach der Unabhängigkeitserklärung West-Papuas Militär in dieses sogenannte Randgebiet geschickt und er hat ebenso schnell begonnen mit einer gezielten Transmigrationspolitik, die aus seiner Sicht menschenleeren Gebiete mit javanischen Migranten zu besiedeln. Die Holländer übergaben darauf das Gebiet zur Verwaltung an die Vereinten Nationen.
Und das ist eine lange Leidenszeit für die Papua, weil in dieser Phase die UN so gut wie nichts gemacht hat. Man hat immer wieder versucht, das Thema bei den Vereinten Nationen zu einem Thema zu machen. Aber es ist immer wieder, man muss schon sagen, abgewürgt worden. Und zur gleichen Zeit haben insbesondere die Amerikaner, also US-Amerikaner, eingegriffen, um dieses Gebiet bei Indonesien zu halten. Sie waren schnell dafür. Unter anderem hat Henry Kissinger dort eine sehr starke Rolle gespielt. Und der Grund dafür ist ganz sicher mehr als alle Überlegungen gegen den Kommunismus, die Suche nach oder die Ausbeutung der Rohstofflager, die es in vielen verschiedenen Bereichen und in vielen verschiedenen Regionen von Papua gibt.
Das Paradebeispiel für wirtschaftliche und politische Interessen ist die amerikanische Bergbaugesellschaft Freeport. Sie erhielt 1967 vom indonesischen Präsidenten Suharto als erste ausländische Firma eine Abbaulizenz. 1991 wurde diese Abbaulizenz erneuert und ausgedehnt auf ein Gebiet von 25.000 Quadratkilometern. Das entspricht einer Fläche, die etwas größer ist als die Hälfte der Schweiz. Freeport baut dort Kupfer ab und betreibt die größte Goldmine der Welt, obwohl sich das Gebiet zum Teil mit dem Laurent-Nationalpark überschneidet. Im Aufsichtsrat von Freeport saß zwischen 1995 und 2001 nebst anderen prominenten US-Bürgern auch Henry Kissinger. Er fungierte in dieser Zeit, 2001, gleichzeitig als Berater des damaligen indonesischen Präsidenten Abdurrahman Wahib. Freeport ist für Indonesien unersetzlich. Die amerikanische Bergbaufirma erwirtschaftet 50% des Bruttosozialproduktes Westpapuas. Darüber hinaus gilt Freeport als größter Steuerzahler in ganz Indonesien. Freeport hat viel getan im sozialen Bereich. Es werden Freeport allerdings auch massive Umweltverschmutzungen vorgeworfen und Verletzungen der Menschenrechte. Immer wieder wird der Verdacht geäußert, dass Freeport das indonesische Militär und die gefürchteten Milizen bezahlt, um sich so den unliebsamen Widerstand der lokalen Bevölkerung fernzuhalten. In den Verträgen mit Indonesien sind weder Umweltauflagen vorgesehen, noch Entschädigungen für das Land der Ureinwohner. Der norwegische Pensionsfonds beispielsweise hat die Aktien von Freeport als unethisch eingestuft und weltweit gibt es immer wieder Proteste gegen die massiven Umweltsünden in West-Papua. Die Abholzung ist dabei nur ein Problem. Die Papuas haben immer wieder versucht, sich zu wehren.
Also es gab immer wieder Demonstrationen, es gab Aufstände, es gab in kleinem Ausmaß den Versuch, irgendetwas zu boykottieren oder zu zerstören im Bereich der größeren industriellen Anlagen. Wenn es größeres Zusammenwirken gegeben hat, dann betraf es selten mehr als ein paar zig oder höchstens mal ein paar hundert Personen. Die größeren Zusammenkünfte waren politischer Art.
Auch der gewaltsame, bewaffnete Widerstand, der vor allem von der OPM ausging, war ein Widerstand in kleinen Gruppen.
Die Reaktionen darauf waren so unverhältnismäßig, dass selbst sehr selbstständigen und furchtlosen Leuten die Überlegung nahegelegt wurde, was soll das, wenn man sich dafür noch einmal einsetzt. Aber immer wieder kam es dazu, dass Gruppierungen wie etwa gegenüber Freeport eine Demonstration gemacht haben. Fast immer endete das in Auseinandersetzungen, die wiederum fast immer zu Toten geführt haben.
Gewehrt haben sich die kleinen Gruppen vor allem dagegen, dass ihnen mit dem Land die Lebensgrundlage entzogen wurde, ohne dass sie dafür eine Entschädigung erhalten hätten.
Vor allem die Reaktionen und der Widerstand gegen die großen Zentren der ausländischen Ausbeutung der Bodenschätze in Papua ist natürlich verständlich, nicht nur, weil man sagt, es sind nur ausländische Gesellschaften, die da mit langjährigen Konzessionen die Rohstoffe herausholen können, sondern vor allem, weil davon so gut wie nichts dem Land zugute kommt.
Die Vereinten Nationen hatten also in den 60er Jahren die interimistische Verwaltung Westpapuas übernommen mit der Idee, das Gebiet in die Unabhängigkeit zu entlassen, wenn die Papuas das tatsächlich wollten. Trotz ihres Mandates aber ließen sie zu, dass der indonesische Präsident Sukarno sein Militär nach Westpapua entsandte und sie ließen es ebenfalls zu, dass der ihm folgende Präsident Suharto ab 1967 begann, Lizenzen zu vergeben an ausländische Firmen, damit diese die Rohstoffe Westpapuas abbauen konnten. Als es dann 1969 tatsächlich zu einer Abstimmung darüber kam, ob Papua nun unabhängig werden möchte oder doch lieber Indonesien zugeteilt, war die Region schon so fest in indonesischer Hand, dass diese Abstimmung nur noch als Farce bezeichnet werden kann.
Das ist ein Ereignis, das für die meisten Papua heute eines der Schreckensereignisse der Vergangenheit ist. Diese Abstimmung, die als Act of Free Choice bezeichnet wurde, ist wirklich eine Farce gewesen. Es sind 1100 von den Indonesiern ausgewählte Personen zur Abstimmung gebracht worden. Die Ausgewählten haben einstimmig dafür gestimmt, dass man bei Indonesien bleibt. Man hat außerordentlich starken Druck auf diese Leute, aber auch auf andere, die ein anderes Wahlverfahren haben wollten, ausgeübt. Und ganz allgemein hört man bis heute, dass dieser Act of Free Choice eigentlich Act of No Choice bezeichnet werden sollte. Es gab keine Chance.
Diese rund 1100 Wahlmänner waren handverlesene traditionelle Anführer, die zuerst in Ausbildung geschickt wurden, damit sie lernten, was sie dann später abzustimmen hatten. Sie wurden bestochen und eingeschüchtert, und dass unter solchen Umständen das einstimmige Resultat eine Farce war, entging auch den Beobachtern der Vereinten Nationen nicht. Trotzdem anerkannten sie die Legitimität dieser Volksabstimmung und die indonesische Regierung konnte nun offiziell fortsetzen, was sie vorher bereits getan hatte. Lizenzen verkaufen und das scheinbar leere West-Papua besiedeln mit Menschen aus Java. Transmigrasi hieß das gigantische Umsiedlungsprogramm, das erst in den 90er Jahren eingestellt wurde.
Die erste Phase dieser Transmigrasi-Programme in Papua, wie auch in anderen Gebieten, lief so, dass man zur Verfügung gestellt hat ein Haus und das Saatgut für ein oder manchmal zwei Jahre.
Ebenfalls zur Verfügung gestellt wurde ein 2 bis 4 Hektar großes Stück Land. Für die Slumbewohner Jakartas, die hauptsächlich die Klientel waren dieser Umsiedlungsprogramme, sah das nach einem geradezu paradiesischen Geschenk aus. Mit dem allerdings die meisten von ihnen nichts anfangen konnten, weil sie entweder nur Nassreisbau kannten oder gar keine Erfahrung hatten mit Landwirtschaft. Schon gar nicht mit Böden, wie sie sie vorfanden in West-Papua.
Also die Transmigrasi als landwirtschaftliches Erschließungsprogramm für Papua ist eigentlich fehlgeschlagen. Unter anderem, weil die Menschen, die die Pflanzen nicht kannten, mit der Witterung Mühe hatten, die erst einmal einzuschätzen und niemals ohne eine gute Schulung an das hätten herankommen können, was die einheimische Bevölkerung wusste und durchführte.
Was hingegen besser funktionierte, war das zweite Ziel dieser Transmigrasi-Projekte, nämlich die gezielte Kolonialisierung der äußeren Provinzen mit regierungsloyalen Javanern.
Heute überwiegt bei weitem die Zahl der aus vor allem Java kommenden Personen, die in der Verwaltung, im Schuldienst, in den Krankenhäusern tätig ist, gegenüber denen, die in landwirtschaftlichen Kommunen irgendwelcher Art arbeiten.
In den 90er Jahren wurden die offiziellen Transmigrasi-Projekte gestoppt. Die freie Migration hingegen bleibt weiterhin in vollem Gange. Heute sind bereits mehr als 40% der Einwohner West-Papuas Indonesier. Und viele der amtlichen und politischen Schlüsselstellen sind mit Javanern besetzt. Mit Javanern, die die einheimischen Papua nicht wirklich als Menschen betrachten.
Es ist immer noch so, dass für einen durchschnittlich gebildeten Javaner oder eine Javanerin Papua irgendwo auf einer Leiter zwischen Javanern und übrigen Menschen und irgendwelchen anderen Primaten sind. Man kann also ungestraft sogenannte Witze machen über Papua, die in der Regel wirklich schlimm sind.
Für viele Javaner sind Papuas immer noch Wilde, die sich einer nationalen Entwicklung verweigern.
In Java ist es gut, wenn man seine Emotionen, in welcher Richtung auch immer, nicht über eine bestimmte Stärke hinaus überhaupt kenntlich macht. Auch wenn man sich sehr freut, dann freut man sich aber eher ruhig, eher still. Man kann die Freude zeigen, aber nicht zu stark. Genauso wie man keine Trauer zeigen sollte in zu deutlicher Form, weil das eine Belästigung anderer Menschen wäre. Papua, auch wenn das jetzt so klingt wie ein Nationalcharakter, das will ich nicht sagen, aber man äußert sich, man diskutiert laut, man diskutiert so, dass man als Nicht-Teilnehmer denken könnte, es gibt einen großen Streit, aber man äußert sich, man freut sich sehr über gelungene Dinge an Festen, wenn jemand irgendetwas gut kann, eine Schnitzerei herstellen oder ein Haus bauen oder ein Lied singen, dann gibt es großen Applaus und man erzählt davon.
Und das steht der javanischen Kultur diametral gegenüber. Für die Javaner bedeutet sich beherrschen eine Tugend, die den Menschen vom Tier unterscheidet.
Javaner, wenn sie dann noch als Militär oder Polizei kommen und über längere Zeit die Ausbildung als Militärs hatten, können damit gar nichts anfangen und sehen sehr schnell dann die Ungebildeten, die Ungezügelten, die in ihren Emotionen völlig unkontrollierten Menschen. Es gibt einige Berichte, in denen geschrieben wird, für das indonesische Militär macht es nichts, einen Papua zu töten. Und dahinter steckt die Einschätzung dieser Menschen. Sie sind keine richtigen Menschen.
1,5 Millionen Papuas leben heute schätzungsweise in West-Papua. Man schätzt, dass vor allem in den 60er und 70er Jahren zwischen 100 und 200.000 von ihnen umgebracht worden sind, von indonesischen Milizen, vom indonesischen Militär unter dem langjährigen Präsidenten Suharto. Als dieser 1998 zurücktreten musste, hat sich die Situation für die Papuas etwas verbessert.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Zahlen sehr stark zurückgegangen sind, die Opferzahlen, aber dass man daraus nicht schließen kann, dass es eine Art Civil Society gäbe. Niemand kann sich darauf verlassen, dass irgendjemand ordentlich Recht spricht. Man kann sich an niemanden wenden, an einen obersten Gerichtshof. Eine Zeit lang wurden irgendwelche Petitionen aus Papua überhaupt nicht angenommen. Und ich mache dafür hauptsächlich die lange Zeit der Suharto-Regierung verantwortlich. Es gibt eine durch inzwischen alle Bevölkerungsschichten durchgehende Korruptionstradition, wo man dann manchmal auch sagen muss, also man kann es irgendeinem kleineren Händler nicht übel nehmen, dass er das macht, wenn er das von allen anderen Seiten her gesehen hat.
Zwar gab es seit Suhartos Rücktritt vor 11 Jahren eine Demokratisierungswelle, die bis nach West-Papua zu spüren war. So durften die Papuas einen eigenen Rat gründen, dem es erlaubt war, die rechtliche und politische Situation seit der Unabhängigkeit neu zu bewerten. Doch schon bald begann das Militär, diese demokratischen Ansätze in West-Papua zu ersticken. Daran konnte auch der Präsident Abdurrahman Wahib nichts ändern, der den Papuas entgegenzukommen versuchte. Er wurde im Juni 2001 abgesetzt. Wenige Monate später wurde der bekannte Anführer des neuen Rates, Thais Eloi, ermordet von Soldaten einer militärischen Sondereinheit. Im April dieses Jahres nun wird ein neues indonesisches Parlament gewählt, später auch ein neuer Präsident. Wie weiter in West-Papua wird davon abhängen, ob und wie sich das Kräfteverhältnis dabei verändern wird.
Die Situation, wie sie sich heute darstellt, ist ein Abwarten, aber ein eingeschüchtertes Abwarten, was kommt nach den Wahlen, ob es da Veränderungen geben wird. Aber das deutlichste Zeichen der politischen Haltung ist, dass man die politische Haltung nicht klar von sich geben kann. Es wird kaum jemand etwas sagen. Wenn man mal mit ein oder zwei Leuten zusammen ist, dann, wenn es zwei sind, dann müssen die sich sehr gut kennen, damit der eine oder die eine nicht denkt, ach, der andere könnte das vielleicht irgendjemandem sagen und dann ist das schlecht. Also man hört eigentlich politisch so gut wie nichts, wenn man in dem Land reist, dafür ökonomisch ständig, uns fehlt Kapital, uns fehlt Infrastruktur, uns fehlt. Und das ist nicht verwunderlich, denn das Gebiet gibt sehr viel her, aber von den Erträgen bekommt das Land so gut wie nichts.
Die Neuwahlen im April könnten für die Papuas heißen mehr oder weniger Autonomie, mehr oder weniger Unterdrückung. An Unabhängigkeit allerdings zu denken, ist müßig.
Es ist, glaube ich, müßig, sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Indonesien wird das Land nicht preisgeben, auf gar keinen Fall. Es wird durch diese Umsiedlung, die so intensiv vor sich gegangen ist, ein zunehmend indonesisches Land. Und es würde auch gegen ein Grundprinzip widersprechen, dass man zunächst einmal sagt, Kolonialgebiete werden die neuen Gebiete der unabhängigen Staaten.
Von den Rohstoffen her betrachtet allerdings, meint Wolfgang Marschall, könnte West-Papua wirtschaftlich gesehen problemlos auf eigenen Beinen stehen.
Aber es wird nicht dazu kommen. Die günstigste Variante schiene mir, wenn ein guter und gleichzeitig starker Präsident und ein Parlament in Jakarta so großzügig wäre, dass sie sagten, wir machen einen neuen Autonomiestatus, in dem nicht nur lokale Entscheidungen in Wirtschaftsfragen möglich sind, nicht in der Verteidigung, nicht in der Außenpolitik, aber ansonsten sehr viel mehr an eigenständiger Entscheidungskraft. Ich sehe das im Augenblick noch nicht, aber es könnte bei einer in diese Richtung gehenden Wahlentscheidung im April und wenn die Daten dann ausgezählt im Mai vorliegen und der Präsidentenwahl, die dann auch noch kommt, es könnte eine Verbesserung geben. Im Augenblick ist es eine latente Ruhe, aber keine, die man als Basis für einen Aufbruch in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ansehen kann. Ja, es ist Furcht. Eine Furcht, die sich nicht äußert.